Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Mein heutiger Gast ist Ralf Schlüter. Als Mitbegründer der Kulturbotschaft in Berlin hat er die Krise zum Geschäftsmodell gemacht, und zwar im besten Sinne. Mit seiner Erfahrung aus Journalismus und Kulturmanagement begleitet er Personen, Teams und Institutionen durch Shitstorms, Skandale und andere unbequeme Ausnahmesituationen. Denn eines ist klar, in einer polarisierten Gesellschaft werden Theater, Museen und Festivals immer öfter zum Schauplatz gesellschaftlicher Verwerfungen und irrationaler Empörung. Diese Folge geht der Frage nach, wie sich eine wehrhafte Kunstszene effizient aufstellt. Welche Methoden eignen sich, um Häuser strategisch durch einen Shitstorm zu führen? Wie sieht erfolgreiche Prävention aus? Und welche Krise bringt selbst einen Experten an seine Grenzen? Lieber Ralf, vielen Dank, dass wir uns hier in Berlin über solche durchaus komplizierten Themen unterhalten können.
Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
Ich möchte kurz erzählen, wie ich auf dein Unternehmen, das du ja gemeinsam mit deiner Schwester gegründet hast, mich darauf gekommen bin. Ich war vor ziemlich genau einem Jahr, nein, ein bisschen mehr als einem Jahr im Juni 24 in Berlin beim Kulturpolitischen Bundeskongress. Habe dort mein vorgestellt, über einen Shitstorm erzählt, und da hat mir jemand gesagt, na, dann wär's einmal aber gescheiter gewesen, du wärst zum Ralf Schlüter gegangen und der Kulturbotschaft, weil der ist auf sowas spezialisiert. Und da ist mir die Lade runtergefallen, denn mir war nicht bewusst, dass es Krisen, also wirklich ausgesprochene Krisenkommunikatorinnen für Kulturbetriebe gibt. Frage, das ist ja ein relativ neuer Arbeitsschwerpunkt. Würdest du sagen, dass sich Kunst und Kultur in Deutschland heute verwundbarer fühlt als noch vor 5 oder vielleicht 10 Jahren?
Auf jeden Fall, das ist so. Und das hat mehrere Gründe. Es war, glaube ich, ein ganz wichtiger Kipppunkt in der ganzen Entwicklung, die Documenta 15 im Jahr 2022, also die große Kunstausstellung in Kassel, die ja diesmal einen Antisemitismus-Skandal hervorgebracht hat. Ich war beteiligt an der Documenta 15. Ich habe damals den Katalog gemacht, also das Handbuch. Und ich bin da so ein bisschen unbedarft reingegangen und habe dann sehr viel erlebt innerhalb der Documenta, was mich verstört hat. Also nicht nur in Bezug auf Inhalte, sondern auch vor allem in Bezug darauf, wie solche Debatten heutzutage ablaufen, mit welcher unglaublichen Geschwindigkeit und mit welcher komplexen Dynamik. Und meine Schwester Karin Schlüter arbeitet schon sehr lange mit digitalen Medien, hat schon im Jahr 2011 mal für den Bayerischen Rundfunk so eine Kriseneinheit aufgebaut für Shitstorms, Community Management. Und damals haben wir dann gesagt, komm, wir bieten da mal was an. Dass das dermaßen erfolgreich sein würde, das haben wir damals auch nicht geahnt. Und das hat natürlich zu tun mit den Entwicklungen, über die wir jetzt, glaube ich, auch sprechen werden. Also es gibt auf der einen Seite zunehmende Polarisierung in gesellschaftlichen Fragen und auf der anderen Seite ein mediales Setting mit den digitalen Medien, das, glaube ich, viele immer noch nicht so richtig auf dem Schirm haben, gerade in den Kulturinstitutionen, und dann doch überrascht sind, was da alles so abgeht.
Mhm. Du hast die Documenta 15 angesprochen. Da einen Innenblick zu haben, ist ja auch unglaublich wertvoll. Was waren denn das für, du hast aber gesagt, verstörende Erlebnisse, Erkenntnisse, die du da gewonnen hast, wie du im Auge des Hurricanes warst damals?
Ja, es gab inhaltlich natürlich viele Momente, wo ich schlucken musste, weil ich auch dachte, dass der globale Süden und der deutsche Kunstbetrieb irgendwie ein Traumpaar sein könnte. Aber dann hat man doch gemerkt, es gibt in manchen Punkten wirkliche Konflikte, also Dinge, die nicht einfach so auflösbar sind. Und das zeigt sich dann in der Antisemitismusfrage. Also die Frage, was sozusagen an Israel bezogenem Antisemitismus geht oder nicht geht, das war auf einmal mit einer unglaublichen Wucht auf die Agenda gekommen. Das war so das Inhaltliche. Aber was mich fast noch mehr beschäftigt hat, war die Unfähigkeit, darüber zu sprechen. Also sowohl innerhalb der Dokumente als auch außerhalb. Also es gab dann Versammlungen und es gab offene Briefe und es gab natürlich dezentrale Gespräche. Es gab eine große und sehr gut besetzte Presseabteilung. Aber es war nicht möglich, in einen produktiven Diskurs zu kommen, weil die Geschwindigkeiten andere waren. Also ne, man hat sich dann zurückgezogen. Das Leitungskollektiv kam ja aus Jakarta in Indonesien. Teilweise hat es dann 4 Wochen gedauert, bis die sprechfähig waren und sich geäußert haben mit einem offenen Brief. Und schon eine Stunde nach der Veröffentlichung des offenen Briefs ist ja auf Twitter, X oder auf Instagram und den ganzen Plattformen schon wieder die Hölle los. Eigentlich müsste man schon eine Stunde später wieder antworten. Das geht aber nicht, weil man die inneren Prozesse nicht hat. Und so kam es zu großen Ungleichzeitigkeiten in der Kommunikation. Das hat mich sehr beschäftigt. Und meine Schwester war da schon erfahrener als ich. Ich meinte, ja, jetzt wundert ihr euch in der Kultur. Jetzt kommt das Digitale zu euch. Und das war für uns dann der Ansatzpunkt so.
Aber das ist ja spannend. Das heißt, für dich war das Thema Geschwindigkeit auch ein ganz neuralgisches. Also dass es offenbar keine Vorbereitung darauf gibt, wie schnell diese Diskurse zum einen entgleisen und zum anderen, wie schnell man dann auf diese vielen Zwischen- und Mikroschritte dann auch wieder reagieren muss. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also es gibt eben eine klassische Architektur innerhalb von Kulturorganisationen. Das gilt auch für die Dokumente, aber auch für Museen, Theater, auch für Universitäten. Das heißt, man hat also einen inhaltlichen Bereich, das sind dann KuratorInnen oder ProfessorInnen und so weiter. Und dann gibt es für die, dann gibt es oft eine Vermittlung für die Besucher dann, die reinkommen. Und dann gibt es eine Abteilung Kommunikation und Presse, die reguliert sozusagen den Verkehr mit der Medienwelt. Und da hat man dann, also manchmal muss ich wirklich sagen, haarsträubend, ja, Institutionen, die 500 Festangestellte haben, haben dann eine halbe Stelle Social Media und verstehen, glaube ich, immer noch nicht, was da eigentlich an Potenzial liegt, im Negativen wie im Positiven. Und die Geschwindigkeit ist ein ganz wesentliches Element davon. Also die inneren Apparate sind oft noch eingestellt auf, wir machen nächste Woche vielleicht mal eine Pressemitteilung. Und die äußeren Apparate können, weil da das ja auch global ist, also das Internet global bespielt wird, kann innerhalb von 10 Minuten sich komplex und gefährlich entwickeln, wenn die richtigen Triggerpunkte gesetzt sind. Und diese Geschwindigkeiten wieder mehr zu synchronisieren, das ist eigentlich die Aufgabe, der wir uns jetzt da widmen.
Mhm. Ich habe, wie ich bei besagter Konferenz war vor einem Jahr, da war ich am Podium und da habe ich über einen Shitstorm berichtet, in dem ich selber involviert war. Und da war ich erstaunt, wie stark das Resonanz hervorgerufen hat bei Leitungspersonen aus Kunst- und Kultureinrichtungen, die dann auch teilweise sehr jenseits jetzt einer fachlichen Ebene sehr persönlich erzählt haben, was so eine Phase der Vollkrise mit ihnen macht. Also wenn man quasi atemlos aufwacht und sich denkt, verdammt, wenn ich jetzt meine E-Mails aufmache, sind wieder 100 Drohungen und Beschimpfungen drinnen und so weiter und so fort. Kannst du ein bisschen einen Innenblick geben, da auch aus deiner Erfahrung, wie du in so einer krisengebeutelten Institution warst? War das so, wart ihr da schlaflos? Habt ihr euch gedacht, möge diese Dokumente einfach nur vorbeigehen und wir nie mehr wieder was damit zu tun? Wie ist so die emotionale Gefühlslage da bei euch gewesen?
Es ist ein enormer Stress. Es ist ein enormer Stress, weil man sozusagen einer Kommunikationssituation gegenübersteht, wo ja viele Stimmen sind, hunderte oder tausende Stimmen gegen manchmal nur eine Person oder eine Gruppe. Und man sich einfach wirklich, also ich finde diesen Ausdruck Shitstorm gar nicht so schlecht, weil es sich wirklich wie ein Sturm anfühlt, vielleicht auch ein bisschen wie eine Flut. Also es kommt so an und man hat das Gefühl, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Auch in der Schärfe des Tons. Und jetzt durch die intensive Arbeit damit in den letzten Jahren hat sich bei mir schon so ein anderer Blick etabliert. Ne? Ich sehe immer noch Direktoren weinen und verzweifelt sein und Menschen, die sonst sehr cool große Organisationen führen, wirklich völlig fassungslos und die Nacht nicht geschlafen. Solche Situationen gibt es immer noch. Aber zunehmend lernen wir zu unterscheiden zwischen Dingen, die wirklich inhaltlich relevant sind und auf die man vielleicht antworten müsste und Dinge, die nur durch Trigger funktionieren. Also der Mechanismus des Triggerns ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, weil oft in den Medien, zum Beispiel auf X, werden ja nicht lange Texte geschrieben, das sind nur wenige Sätze und da müssen Trigger bedient werden. Oder auch in Bildmedien wie Instagram, ein Bild, das irgendwie Leute aufregt und dann geht's los. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in den Organisationen selbst. Alle sind getriggert, auch die Leitenden sind getriggert und bekommen Angst. Angst um ihre Institution.
Mhm. Und um sich selber auch wahrscheinlich teilweise, ne?
Ja, natürlich. Weil am Ende müssen sie dann vielleicht zurücktreten oder werden unglaublicher Dinge bezichtigt, was sie angeblich zugelassen haben an ihrem Haus und so. Das ist teilweise existenziell. Das darf man nicht unterschätzen. Und was noch hinzukommt, die kriegen ja auch einfach Mails und Anrufe, von Leuten, die sie bedrohen, ja, die dann sagen, irgendwie, wir kriegen dich und so. Das gibt's ja auch immer, so die richtig harte Hate Speech. Das kommt auch jedes Mal mit.
Wir haben das ja ansatzweise erlebt, in verschiedenen Fällen, zum Beispiel rund um die SZ-Journalistin Alexandra Föderl-Schmidt, die ja auch rund um eine Plagiatsbeschuldigung in einen extremen Shitstorm gekommen ist, der sie dann eben auch persönlich sehr über den Abgrund getrieben hat. Also daran erkennen wir ja schon, dass die Folgen ja unglaublich schwerwiegend sein können.
Vielleicht kann man da schon so eine Kategorie einführen, die ich sehr wichtig finde für all das, worüber wir jetzt reden. Das ist die Identität. Also die Kultur, mit der ich noch aufgewachsen bin, in der postmodernen Phase, kann man vielleicht mal so etwas vergröbernd sagen, war ein Ort des Spiels. Also in den 80er Jahren bis in die 10er Jahre war Kultur eher Spiel, so wie David Bowie oder so, ne? Also ich suche mir verschiedene Images und spiele mit denen, auch geschlechtliche Identitäten. Und jetzt haben wir schon seit ungefähr 10 Jahren eine Phase des Identitären, auch auf der emanzipatorischen Seite des Spektrums, also aus der linken Theorie, kommt die Idee, dass das hat viel zu tun auch mit postkolonialer Theorie, dass nur Menschen, die von bestimmten Dingen betroffen sind, auch über bestimmte Situationen reden können. Also es kann jetzt nicht ein weißer deutscher Mann nach Kalkutta fahren, wie Günter Grass, was noch in den 80er Jahren gemacht hat, und dann über die Armut in Kalkutta sprechen, sondern die Idee von Theoretikerinnen wie Frau Spivak und anderen ist eigentlich zu sagen, nein, die brauchen eine eigene Stimme. Und das ist ja vollkommen, glaube ich, richtig und nachvollziehbar und hat eine auf der einen Seite gute Entwicklung in Gang gesetzt. Auf der anderen Seite sind wir jetzt gerade in so einem identitären Raum gelandet, der viele Probleme auch mit sich bringt. Dass es immer darum geht, nicht was du sagst oder was du denkst oder was dein Argument ist, sondern immer auch wer du bist, also was du verkörperst, richtig im körperlichen Sinne. Weißer Mann in meinem Fall, weißer alter Mann sogar. Und das führt dazu, dass Menschen natürlich viel stärker einfach auch als ganze Personen in diese Konflikte hineingeraten und als ganze Personen angegriffen werden. Und wenn das dann in Institutionen passiert, dann werden sie auch kommen sie auch als ganze Person manchmal über die Grenze der Krise bis hin zu Selbstmordgedanken und tiefer Verzweiflung. Und wir müssen aufpassen, dass wir noch einen Puffer lassen zwischen dem, was Menschen machen und dem, was sie sind. Man muss ein bisschen Spielraum haben, sonst wird das so existenziell, dass man das eigentlich nicht mehr machen kann. Und das ist, glaube ich, im Moment so eine Front. Ich will diese Ansprüche des Identitätsmäßigen nicht zurückweisen. Das ist ein Unterschied, ob ich in Kalkutta geboren bin oder nicht. Aber wir müssen auch sehen, dass Leute, wenn sie eine professionelle Rolle ausfüllen, nicht allein für ihre Identität so stark herangezogen werden. Es kann tödlich enden. Es ist wirklich kein Spaß.
Mhm. Ein wichtiger Punkt. Das heißt, auch eine wirklich interessante Erklärung, die diese Grenzziehung zwischen der professionellen Arbeit und der Person hat sich aufgehört. Ähnlich wie wir das ja auch bei Prominenten kennen, die klassisch als Stars in der Öffentlichkeit stehen, wo auch diese Grenze verschwimmt. Das ist jetzt übergeschwappt beispielsweise auf die Führungsriegen der Kunst- und Kulturbetriebe, dass die Person ist gleich, die Funktion ist gleich alles, was er tut, und dementsprechend muss er in und mit all diesen Facetten in Haftung gehen. wenn man so will. Ne? Das ist die Erklärung, die ich da mitnehme. Ja?
Richtig, ja. Und es kommt natürlich noch hinzu, dass Leute sich viel mehr exponieren als früher in Social Media. Also ich nehme mal ein ganz beliebiges Beispiel, das mir gerade einfällt. Britney Spears, die Sängerin, die war ja in den 90er Jahren mal wirklich ein großer Star. Und jetzt postet sie auf Instagram oft so ganz merkwürdige, weirde Videos, wo sie so tanzt in ihrem Haus vor der Kamera und sich auf eine Art exponiert, dass man sie oft beschützen möchte und sagen, warum stellst du das online? Ja, warum exponierst du dich so stark auch mit deinem Ich? Jetzt bist nicht mehr geschützt durch eine Plattenveröffentlichung, durch eine Tournee, durch eine Plattenfirma. Du bist nur noch du. Warum machst du das? Aber das ist, da ist sie ja nicht alleine. Das ist eine Kulturform geworden, die heute normal geworden ist und die ich auch gar nicht kulturpessimistisch sehe. Das hat auch viel Gutes. Aber in manchen Fällen hat man dann das Gefühl, oh, Vorsicht, ja, du gehst in einen Raum, in dem du eigentlich nicht mehr geschützt bist. Und diese Grenze, die muss, glaube ich, im Moment nochmal neu definiert und neu herausgefunden werden.
Hast du irgendwie so eine einfache Botschaft für Menschen, die in einem Shitstorm stecken? Also ich habe zum Beispiel, wenn man mich fragt heute, wie das damals war, wie ich da drinnen war, sage ich, meine Botschaft ist, atme durch, dir kommt in dem Moment vor, es ist schrecklich und alles geht den Bach runter, aber es geht vorbei.
Ja.
Früher oder später geht es vorbei. Hast du auch so eine Botschaft?
Ich kann das sogar noch präzisieren, was du sagst. Es geht genau nach 48 Stunden vorbei. Also ein durchschnittlicher Shitstorm dauert 48 Stunden. Wenn die Trigger anfangen zu funktionieren und aus den Plattformen wie X und so das überspringt auf größere Verteiler, auf größere Medien, dann sehen wir da so eine steile Kurve in den Statistiken und dann kann man ungefähr sagen 2 Tage. Und dann geht das immer runter, weil dann die Aufmerksamkeit erschöpft ist und sich woanders hinwendet. Und außerdem sehe ich natürlich jetzt in meinem Job auch viel einfach die Mechanismen. Ich habe sozusagen ein bisschen cooleren Blick darauf. Ich weiß nicht genau, worum es bei dir damals geht, aber ich nehme an, dass es da auch Trigger gab. Irgendwas, was...
Kulturelle Aneignung, ja.
Ja, kulturelle Aneignung. Typisches Thema, ja. An dem man eben sehr viel Erregung festmachen kann. Genau, und... durchatmen und sozusagen verstehen, dass es vorbeigeht und dass man auch jetzt nicht überstürzt handeln sollte. Aber was wir eigentlich als zentrale Botschaft rausgeben, ist, bereitet euch vor. Mhm. Weil wir haben ja mit Kulturinstitutionen zu tun hauptsächlich. Und die können sich ja vorbereiten. Alle arbeiten in Diskursfeldern. Jeder hat was zu tun mit bestimmten Themen, mit bestimmten Sphären der Gesellschaft, mit bestimmten Diskursen. Und wenn man weiß, zum Beispiel kulturelle Aneignung, wenn man weiß, das ist ein umstrittenes Diskursfeld, dann muss man seine Haltung dazu klären. Das ist sehr wichtig, dass man sich selber klar macht, wo stehen wir da eigentlich? Sehen wir das als was an, was wir nicht haben wollen oder was wir teilweise nicht haben wollen oder wie auch immer? Und wenn dann Kritik kommt oder wenn dann eine Erregung stattfindet, kann man dann aus dieser Haltung heraus agieren. Dann sagt man, ja, ich sehe, was ihr sagt, ich habe das alles verstanden, ich habe die Vorwürfe wahrgenommen, aber wir sehen das so und so. Und das kann man ja vorbereiten, ne? Das sind ja Texte und Bilder, die man parat haben kann. Es ist so ein bisschen unsere Mission. Und das haben wir jetzt schon wirklich viel gemacht mit Institutionen. Wir legen dann Krisenhandbücher an. Also dann kann man in das Krisenhandbuch reingehen, sich schon die Textbausteine rausholen und die dann auf die aktuelle Situation anpassen. Man ist sozusagen nicht mehr völlig wehrlos, unvorbereitet.
Mhm. Ich will das gleich aufgreifen, weil du mich gefragt hast, es ist ja immer besonders leicht, das am eigenen Beispiel dann festzumachen. Also in meinem Fall war es zum Beispiel so, ich war ein Vertreter des Vogue-Wahnsinns. Also mir hat man vorgeworfen, dass ich überbordend in dieser kulturellen Aneignungsdebatte gegen quasi den gesunden Menschenverstand vorgehe, überstreng bin, ganz normale Dinge wie Kostüme, Cancel und so. Mm. Also diese Richtung. Ja. Mm. Und ich habe eine Erfahrung gemacht und da bin ich gespannt, was du dazu sagst, nämlich, dass es viele Handlungsoptionen gibt, dass aber eine Handlungsoption nicht, ganz sicher nicht funktioniert und das ist es wegschweigen.
Ja, also kann ich nur 3 Ausrufezeichen dahinter setzen. Ich freue mich auch, dass du das sagst. Weil es ist total witzig, in allen Beratungen mit Kulturinstitutionen, in allen Workshops, in allen Vorträgen, immer sagt irgendwann jemand, müssen wir denn da eigentlich antworten? Sollen wir da wirklich drauf eingehen? Das ist doch nur Hate Speech im Netz. Und da sage ich dann immer, nein, das ist nicht Hate Speech im Netz, das ist die heutige Öffentlichkeit. Ich fände es auch schöner, wenn wir noch unsere ich weiß nicht, ob ich es schöner finde, es wäre gemütlicher, wenn wir noch unsere FAZ-Rezensionen ausschneiden und an die Wand pinnen würden. Das ist aber nicht mehr die Öffentlichkeit. Es ist die Öffentlichkeit, was dort passiert. Auch wenn da viele Leute rumlaufen, die nur ätzen wollen, ist das die Öffentlichkeit. Und wenn man es wegschweigt, geht man das Risiko ein, dass die eigene Stimme gar nicht mehr Teil der Debatte ist und dass nur noch über einen gesprochen wird und dass sie über dich herfallen in einer noch gesteigerten Weise, weil du dich nicht wehrst und weil du nichts sagst. Und bei Kulturinstitutionen geht es oft um Dekontextualisierung. Also ich finde ein Bild von einer Ausstellung im Netz, das regt mich irgendwie auf, ich skandalisiere das. Und sage dann hier, wie kann das sein, dass das Museum so und so das und das macht? Und dann finde ich vielleicht Leute, die darauf einsteigen. Und wenn das Museum sich gar nicht meldet, dann können wir uns da frei austoben. Dann können wir Tage und Wochen darüber herfallen. Wenn aber das Museum irgendwann sagt, hallo, wir haben das gesehen, das ist hier aus dem Zusammenhang gerissen, dieses Bild wurde nicht dann und dann gemalt, sondern dann und dann und hat eigentlich einen ganz anderen Hintergrund und so weiter. Also kontextualisieren, ein bisschen als Waffe, in Anführungszeichen, gegen das Dekontextualisieren, gegen dieses Skandalisieren. Ne? Also es geht ja nicht nur darum, was man sagt, sondern auch wie. Also dieses schrille, entkontextualisierte Hetzen gegen aufgrund bestimmter Triggerpunkte, dem wieder die Kontexte entgegenzusetzen. Also eigentlich wieder zu lernen, auch Dinge innerhalb von Bedingungen zu betrachten.
Und zu erklären auch.
Zu erklären, genau.
Also das muss man ja dann auch selbstkritisch sagen, auch wenn man das mit dem besten Wissen und Gewissen tut, das Schweigen, das sage ich jetzt aus eigener quasi Fehlererfahrung, gell? Man tut das ja nicht, um weiter zu polarisieren, sondern genau im Gegenteil, um zu sagen, ich möchte die Wogen glätten, ich möchte nicht Öl ins Feuer gießen, aber wie du sagst, und ich nehme mit, das hat auch was Systemisches.
Immer, ja.
Das funktioniert halt nicht. Also das heißt, das erklären müssen, sich stellen müssen, das ist leider oder Gott sei Dank part of the game geworden, oder?
Absolut. Und man kann da dann ja auch eine fortgeschrittene Form von öffentlichem Gespräch sehen. Es ist ja jetzt nicht nur schlecht, dass man sich vielleicht mehr erklären muss als früher. Wir leben in einer Demokratie im Moment noch. Und das heißt, Leute, also gerade öffentlich finanzierte Einrichtungen sind einfach auch auskunftspflichtig. Die müssen sich melden und müssen sagen, hallo, wir machen das aus den und den Gründen. Und sind legitimierungspflichtig, glaube ich. Und das war halt bisher nicht so. Bisher hat man über seine Ausstellungen, über seine Theaterinszenierungen, über andere Werke hat man sozusagen den Diskurs bereichert. Und jetzt kommt so ein Gespräch dazu, was immer daneben stattfindet. Und das hat auch zu tun mit dem Identitär. Ne? Es gibt eben nicht nur ästhetische Argumente gegen eine Ausstellung zum Beispiel, sondern dann immer auch, ja, wieso habt ihr nicht mehr Frauen oder wieso habt ihr nicht mehr so und so. Und da muss man was zu sagen können. Das ist, kann man nicht einfach wegschweigen.
Mhm. Was mir an eurer Herangehensweise besonders gefallen hat, ich habe mich dann so ein bisschen reingetigert in eure Arbeit und habe nachgelesen, wo es halt Quellen gibt und so weiter. Was mich bis dato sehr gestört hat an dem Umgang mit solchen heiklen Themen war, dass wir einmal mehr, wie das auch typisch ist für die Kunst- und Kulturszene, es komplett intellektualisieren, abstrahieren, uns in Räume zurückziehen, wo wir insgesamt über die Verkommenheit der Gesellschaft und der Medien sprechen und warum in Wahrheit die Welt eine bessere wäre, wenn wir was dazu sagen hätten, mehr und so weiter und so fort. Ja. Und was mir extrem gut gefallen hat, war, dass zum Beispiel auf eurer Website steht, wir machen eine Shitstorm-Versicherung. Und in dieser Shitstorm-Versicherung gibt es ein paar Punkte. Die heißt, Erreichbarkeit, innerhalb von 5 Minuten sind wir erreichbar und handlungsfähig. Zweitens, wir bereiten einen sogenannten Hot Room vor, wo wir uns zurückziehen und dann gewisse, um es jetzt ein bisschen martialisch auszudrücken, glaube ich, Schlachtpläne ausarbeiten.
Ja.
wir nehmen dann schlicht und ergreifend gewisse Social Listening Tools und erkennen, analysieren die Diskursbewegung. Wir machen ein Arbeitsboard, wir machen dann schlicht und ergreifend das Stichwort Prävention, wenn es doch nicht passiert ist, sondern man es im Vorgang macht, wir machen Risikoanalysen, was könnte passieren und wir bereiten uns schlicht und ergreifend auf Skandale vor, indem wir sie vorher, nehme ich an, durchspielen. Das hat ja eine erfrischende Klarheit, oder? Ist das ein Erfolgsgeheimnis?
Ja, klar, ich glaube schon. Also dieses Praktische bieten wir an, das ist das, was wir tun. Also es geht nicht um irgendeine, also diese theoretischen Sachen nehmen wir mit, weil das wichtig ist, um zu verstehen, wie die Sachen funktionieren. Am Ende machen wir genau das. Also wir gehen ganz praktisch, also ich kann es vielleicht mal ein Beispiel nennen. Man hat ein Museum macht eine Veranstaltungsreihe und da gibt es einen Abend mit einem politisch vielleicht umstrittenen Thema. Vielleicht geht es um Israel und Palästina oder was Ähnliches, was so ähnlich explosiv ist. Und es kann sein, dass es vor Ort ein Eklat gibt. Es kann sein, dass es zu Protesten kommt. Es kann sein, dass auf dem Podium Dinge gesagt werden, die sehr umstritten sind und die dann in Medien zitiert werden und so weiter. Wir nennen das Diskursrisiken. Es gibt eine ganze Reihe von Diskursrisiken. Man muss sich dann vorher einmal klar machen, was erwartet man eigentlich schlimmstenfalls? Wie würde man darauf reagieren? Das muss man vorbereiten. Und dann ist es so, wie du es gerade vorgelesen hast, wir sind dann einfach sozusagen medial an dem Abend einfach on screen. Ja, wir gucken die ganze Zeit ins Netz über diese Tools. Und wenn wir sehen, da bewegt sich was, das ist ein bisschen wie auf irgendwie bei der Marine, so auf dem Wasser, da guckt man, ah, da ist was. Und dann reagieren wir, wenn es nötig ist. Und das ist ein Bereitschaftsdienst, den wir dann machen in dem Moment. Das haben wir jetzt auch schon häufig gemacht und hätte ich auch nicht gedacht, dass es meine, wie so einen ärztlichen Bereitschaftsdienst im Krankenhaus machen wir das halt für Diskurssituationen, die explosiv sind.
Gut, das ist aber eine Form von radikaler Vorbereitung, wo man auch sagen muss, das verdrängen viele Kunst- und Kultureinrichtungen schon noch. Mhm. Ne? Also, dass es einen Bedarf gibt, dass das so getaktet sein muss und dass das sowas von nicht den schöngeistigen Gepflogenheiten entspricht, die wir uns vielleicht wünschen. Ne? Also das ist schon ein Paradigmenwechsel, muss man ehrlich sagen, oder?
Wir gehen ja noch weiter. Wir glauben, dass es irgendwann Diskursmanager geben muss an diesen Institutionen, vor allem an den ganz großen, wo wirklich viel aufläuft, den großen Universitäten und großen Museen und so, weil das wird nicht wieder weggehen. Egal wie jetzt die Streitthemen sind, das wird immer weiter sich erst steigern, dass Ansprüche an die Häuser herangetragen werden, die ursprünglich mal eigentlich nicht unbedingt dazugehörten. Und es ist ein Paradigmenwechsel und der Paradigmenwechsel hat sehr viel zu tun mit der Frage, ob ich die digitale Kommunikation eigentlich ernst nehme oder nicht. Und daran arbeiten wir ehrlich gesagt ganz viel, weil das wird oft nicht ernst genommen. Das habe ich ja schon vorhin zitiert. Ich glaube schon, die meisten Kulturleute sind auch irgendwie auf Social Media, aber sie sehen das nach wie vor als so ein Gossenmedium, wo man dann mal irgendwie ein paar Fotos reinstellt, aber das darf man nicht als Medium ernst nehmen. Und das ist aus unserer Sicht ein riesiger Fehler, weil, also ich kann dir jetzt 5 Skandale sagen, die ausschließlich von, also es gab sogar einen Skandal von Nan Goldin hier letztes Jahr in der Neuen Nationalgalerie, die amerikanisch-jüdische Künstlerin, die sich dann sehr stark gegen Israel positioniert hat. Und der Skandal ist eigentlich durch ein Like ausgebrochen, weil sie hat eine Organisation geliked bei Instagram mit einem einzigen Like, der die Nationalgalerie kritisiert hat. Das heißt, sie hat sozusagen den Konflikt mit der Nationalgalerie, der vorher schon da war, den hat sie mit einem Like öffentlich gemacht. Na, da sieht man mal, was so eine kleine Geste, was die auslösen kann. Und ab da ist das dann wie Dominosteine in alle Richtungen eskaliert. Und man kann nur immer wieder sagen, das sind die Medien von heute, das ist die heutige Öffentlichkeit. Nehmt das ernst, ihr als Kulturinstitution seid da genauso drin wie alle anderen.
Das ist zum einen natürlich schockierend, sowas zu hören, zum anderen auch wieder beruhigend, weil da sieht man dann aber schon auch wieder ein bisschen die Echokammern. Ich kriege ja doch relativ viel mit, aber das habe ich zum Beispiel nicht mitgekriegt. Und da kann man sich auch wieder trösten, zu sagen, okay, es ist nicht die weltumspannende Katastrophe, sondern es sei denn, man ist jetzt Präsident einer großen Nation, ja. Aber es lässt sich dann auch wieder bis zu einem gewissen Grad eindämmen, ne?
Ja, es gibt keine unendlichen Skandale. Alle Skandale haben eine Grenze an irgendeiner, vielleicht dann doch Bubble-Grenze oder so. Das will ich gerne zugestehen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es insgesamt sich hochschaukelt und dass es ja auch noch Player von rechts gibt. Also die populistischen Parteien und Akteure möchten gerne die Kultur verändern, möchten sie weniger divers haben, weniger woke, weniger international mehr auf die deutsche Identität bezogen. Das kann man alles nachweisen. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Es gibt Anträge von der AfD im Bundestag, wo das alles drinsteht. Positiver Bezug auf die deutsche Identität.
FPÖ auch genau dasselbe.
Richtig, in Österreich auch schon alles auch schon durchgespielt und erkannt.
Starke Identität, wie du sagst, starke identitätspolitische Programme, also sehr wohl auch ein starker Fokus auf Kunst- und Kulturpolitik als identitätspolitische Maßnahmen. Ne?
Genau, also wir erleben ja gerade eigentlich eine Situation, wo Kultur im Mittelpunkt der Politik steht. Das ist ja auch absurd eigentlich. Also Trump agiert ja sehr stark über Kultur. Also Ökonomie ist ein Thema von ihm, aber ein anderes ist Kultur. Also wenn er den Plastikstrohhalm wieder einführt, dann ist das ja eine kulturelle Geste, die für was anderes steht, ne? Und da sind viele andere reaktionäre Gesten mit verbunden, aber der kämpft ganz stark auf dem Kulturgebiet im Sinne von, welche Repräsentation ist okay und welche nicht. Und da ist bei ihm klar, wo die liegt. Das sind die alten Bilder vom weißen Mann und so weiter. Und das gibt's halt hier auch. Und diese Prozesse, die wir gerade beobachten, dass man also in Kulturinstitutionen dauernd diese Skandale und Aufregungen hat, die dienen dann wiederum den rechten Identitären, irgendwann zu sagen, Leute, das funktioniert doch alles nicht mehr. Das sind alles Antisemiten und so weiter. Lass uns doch mal das Geld kürzen. Sobald sie dann die Möglichkeit haben, werden sie das auch tun. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Das haben sie auch angekündigt. Es gibt mittlerweile für große Kulturveranstaltungen in Deutschland, gibt es in den Landesparlamenten oder im Senat in Hamburg oder so, gibt es dann so Anträge darauf, das komplett einzustellen. Also renommierte Fotofestivals oder Skulpturenfestivals einfach einzustellen. Und darauf läuft es hinaus. Das heißt, wir haben ja noch eine zweite Front, wenn man so will, die auch identitär bestimmt ist, aber im Sinne der Ausblendung von Vielfalt. Ne? Da geht es darum, am Ende eine Identität zu privilegieren, wie das angeblich früher war. Und in dieser Gemengelage ist es noch wichtiger, dass man das ernst nimmt. Wir haben auch immer gesagt, wir hatten auch Workshops gemacht zu Rechtspopulismus auf TikTok, weil das sehr virtuos bespielt wird, TikTok von Rechtspopulisten, und haben wir, die Linken müssen mehr tun und die Progressiven und die Mitte auch. Weil diese Kulturverachtung gegenüber diesen Medien führt dazu, dass die sich da total austoben können.
Mm-hmm. Bis hin zu, dass sie ja auch ihre eigenen Mediensysteme bauen.
Ja.
Also das sieht man ja besonders in Österreich, wo es eine lange gewachsene rechtspopulistische, rechtsextreme Partei gibt, nämlich die FPÖ, die sich ein eigenes Medienimperium aufgebaut hat, mit eigenen TV-Kanälen und so weiter. Ich habe mal gehört, ein sehr bekannter Medienmanager, der den ORF sehr gut kennt, hat mal gesprochen mit Menschen aus dem redaktionellen Umfeld, wie sich das entwickelt hat mit den Interventionen der rechten Politiker. Und der hätte erzählt, das hat sich fast aufgehört, weil es ist was ganz Schlimmes eingetreten. Wir sind denen wurscht. Wir sind denen schlicht und ergreifend egal, weil sie ohnehin ihre Parallelwelten haben. Das führt mich zu einem wichtigen Punkt, den ich auch sehr wichtig fand in euren Festlegungen und in euren Ausführungen. Ihr sagt, dass ihr nicht einfach nur einen wertfreien Werkzeugkasten hier zur Verfügung steht, sondern es betont die Macht der Haltung. Also ihr sagt, ohne klare Haltung wird es nicht gehen. Es geht nicht, dass man sich irgendwie mit ein paar Tricks durchschummeln kann und da eine Schraube drehen und dort und dann geht's vorbei. So, es braucht eine klare Haltung. Eine schwierige Frage, wie entwickelt man denn so eine klare Haltung? Insbesondere, weil wir ja wissen, bei Kulturbetrieben reden ja nicht viele mit. Das sind Intendanzen, Aufsichtsräte, politische Akteurinnen, manchmal sogar Freundeskreise. Also da haben wir irrsinnig viele Menschen irrsinnig viel Gescheites zu sagen. Ne? Mhm. Wer definiert die Haltung?
Das ist eine sehr gute Frage und so richtig eine perfekte Antwort gibt es darauf nicht. Also wir sagen immer, wir bilden immer Teams, wenn wir Haltung entwickeln, aus der Leitung des Hauses, aus inhaltlich Verantwortlichen, wer immer das dann ist, ob das jetzt ProfessorInnen oder KuratorInnen oder so, Dramaturgen sind. Dann aber auch immer die Vermittlung muss beteiligt sein, der Kommunikationsbereich, also im Idealfall alle, die wirklich sozusagen den Austausch zwischen innen und außen machen. Mit denen gehen wir zusammen und wir unterscheiden zwischen zwei Haltungsbereichen, wenn man so will. Haltung 1 und Haltung 2. Haltung 1 ist die Haltung, die sich aus der Aufgabe meiner Institution ergibt. Also ich habe jetzt meinetwegen ein Museum, dann habe ich eine Sammlung, die zu dem Museum gehört, und dann mache ich Ausstellungen. Die Ausstellungen können jegliche Form von Statement enthalten oder Aussagen über die Welt oder vielleicht auch politische Haltungen im allgemeinen Sinne. Das ist alles völlig okay, das gehört zur Aufgabe von Kunst. Es gibt aber noch Haltung 2. Und Haltung 2 ist, ich hisse eine Ukraine-Flagge auf meinem Haus, ich hänge eine Israel-Flagge vor meinem Büro, ich hänge vielleicht auch die Regenbogenfahne raus. Und da warnen wir so ein bisschen davor, weil wir glauben, dass das eigentlich nicht ganz ursprünglich Aufgabe der Institution ist und dass sie sich damit in Probleme begibt. Also einerseits einfach in praktische Probleme, weil ich müsste eigentlich dann Newsroom einrichten bei mir und mir jede Woche überlegen, ob eigentlich ich immer noch finde, dass die Ukraine das richtig macht oder dass Israel das richtig macht. Oder also man müsste eigentlich sehr politischer werden dann und dann die Haltung auch aktualisieren. Das ist ein praktisches Problem. Das sind ja keine journalistischen Abteilungen. Und das Zweite ist, man kommt in Teufelsküche, weil man eigentlich diesen ursprünglichen Bereich verlässt und dann auch für Leute spricht in der Organisation. Also man spricht im Namen einer Organisation, ohne vorher alle gefragt zu haben, findet ihr es okay, wenn wir die und die Flagge hissen? Und das ist einfach strukturell blöd. Man muss darauf achten, dass die Vielstimmigkeit in einem Haus auch gewahrt ist und dass nicht Leute vereinnahmt werden. Und es geht eher darum, den Diskursraum zu nutzen, um auf dem Gebiet, für das man da ist, also Universitäten, Lehre und Forschung, Museen sammeln, bewahren, Theater, Aufführungen, Impulse geben, dass man auf den Gebieten seiner Aufgabe nachkommt. Und da kann man eine sehr gute Haltung haben. Aber das Flaggenhissen sehen wir skeptisch.
Kann man vor dieser interessante Einordnung, Haltung 1, Haltung 2, also Haltung 1 ist eine institutionell fundierte, aus der unmittelbaren künstlerischen Arbeit heraus entwickelte Haltung, wie man mit Dingen, Themen umgeht, wie man Rahmenbedingungen schafft, welche man Konflikte man zulässt und so weiter und so fort, wo man sich dann als Institution positioniert. Und Haltung 2, habe ich richtig verstanden, ist die Affekthandlung des Intendanten, wo dann irgendwie nicht ganz klar ist, wer spricht da eigentlich zu
mir. Wir müssen was machen, sagen. Wir müssen da was machen.
Ja. Wir haben das aktuell, dieses Problem tatsächlich bei dem offenen Brief von Milo Rau, der, wie sich herausgestellt hat, ja kein offener Brief von Milo Rau war, sondern auf der Seite der Wiener Festwochen veröffentlicht wurde.
Ja.
Und wenn ich das richtig raushöre aus meinen Kanälen in Wien, ist dort allen alles runtergefallen, wie du sagst, ja. Weil sich die Absenderrollen begonnen haben, stark zu vermischen und man nicht mehr gewusst hat, wer kommuniziert hier jetzt eigentlich.
Ja, ich habe das gestern kurz überflogen, was er da beschrieben hat. Hab das auch so ein bisschen mitbekommen. Ja, das ist ein klassischer Fall. Also ist das jetzt die Institution oder ist es die Person? Kann die Institution für das einstehen, was da gesagt wird? Sollte sie das tun? Früher hat sie vielleicht die Inszenierung von Milo Rau verteidigt. Das ist ihre Aufgabe. Jetzt soll sie die Haltung zu bestimmten Themen verteidigen. Ist das ihre Aufgabe? Fragezeichen. Also auch da, es gibt ja die Strategie von Rechtspopulisten ist ja die Legitimität von Institutionen in Frage zu stellen, oft über Anfragen im Parlament. Und da wird dann immer gesagt, wer kriegt hier Geld und für was, und wird damit nicht das Neutralitätsverbot unterlaufen. Und ich würde immer sagen, Kunst soll und darf nicht neutral sein, aber eine Institution sollte sich aus dem Parteipolitischen eher zurückhalten. Es gibt nur Probleme und das ist auch nicht die Stärke der Kunst. Ja, weil das ist nicht, das dafür sind Parteien da, NGOs und so weiter. Es gibt, also ich kann jetzt tausend Sachen erzählen. Es gibt ein Schauspielhaus, die haben immer so einen bestimmten Saal an die CDU vermietet, obwohl sie das eigentlich auch nicht dürfen. Und dann wollte irgendwann die AfD da rein und dann haben sie gesagt, könnt ihr nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, aber die CDU darf auch. Und sie ist auch im Parlament und da haben sie dann Recht in dem Moment. Also es ist, glaube ich, besser, sich aus bestimmten ganz direkt politischen Dingen rauszuhalten, um gleichzeitig politisch wirken zu können.
Mhm. Also den organisierenden Rahmen bereitzustellen. Ich glaube auch tatsächlich, das ist ein Problem oftmals, wenn Künstler in Führungspositionen kommen,
ja,
oder Leute, die sich selbst künstlerisch definieren, traditionellerweise zum Beispiel Regisseure,
ja,
und Regisseurinnen, aber vor allem auch Regisseure, muss man sagen, und die dann nicht mehr auseinanderhalten können, wo ihr künstlerischer Ausdruck beginnt und aufhört und sich selbst und ihren künstlerischen Ausdruck deckungsgleich sehen mit der Institution, ne?
Das ist ein sehr guter Punkt. Also finde ich interessant, dass du das sagst. Das stimmt. Gerade im Theater ist es natürlich extrem, weil das werden oft Intendanten Leute, die vorher Regisseure waren oder Regisseuren. Und dann nimmt man das so mit da rein, ne? Und dann ist so die eigene Haltung auf einmal mit dem, man muss irgendwann den Schritt machen, dass man die Institution als einen Rahmen auffasst, in dem Leute arbeiten,
mhm,
und nicht als ein Manifest für irgendwas.
Mhm.
Und wenn es als Manifest auftritt, ich weiß noch, dass die Volksbühne hier in Berlin in den 90er Jahren ein bisschen so manifesthaft aufgetreten ist, dann ist es eben, das war so drüber und so künstlerisch so überformt, dass man das dann auch wieder als künstlerische Statements wahrnehmen konnte. Ich möchte aber nicht, wenn ich auf die Volksbühne zugehe, da lesen, bitte wählt die und die Partei. Das ist auch, ist nicht gut.
Mhm. Ja. Und es wird auch abgestraft, wie man jetzt durch den Gegenbrief sieht. Und ich glaube, wenn sich Leute wie Elfriede Jelinek gegen einen wenden, dann ist das natürlich nicht schön.
Nee, das ist nicht schön. Und das, in dem Fall geht es ja fast in eine Richtung von so künstlerischer Selbstzerfleischung, ne? Dass man sich jetzt in solche Kämpfe begibt da.
Ich möchte noch etwas mit dir besprechen, das ich sehr schwierig finde an deiner Arbeit und wie mich interessiert, wo mich sehr interessiert, wie du damit umgehst. Wir haben ja gerade, wenn wir jetzt in den Abgleich mit der Wirklichkeit gehen, ja, wir haben gerade in der politischen Kommunikation, kennen wir den Begriff des Spins.
Mhm.
Also sprich, dass wir eine gewisse Krise haben und gewisse Botschaften haben und dass wir die wieder besseren Wissens mit einem Spin ausstatten,
mhm,
um sie für einen selbst zu nutzen auf die eine, mhm, oder andere Art und Weise. Jetzt habe ich aber mitgenommen aus deinen Ausführungen, auch aus deiner Akzentuierung, was macht Haltung,
mhm,
aus und so weiter, habe ich mitgenommen, dass das nicht eure Technik ist, oder? Also das heißt, es geht nicht darum, einen Spin zu erzeugen, sondern aus einem authentischen,
ja,
Ist-Zustand etwas noch rauszuholen. Habe ich das richtig verstanden?
Das würde ich so genau bestätigen. Also wir machen keine Spins. Wir sind ein bisschen Anti-Spin. Also wir versuchen sozusagen Kontext gegen Spin zu setzen. Also das kann man schon auch pointiert machen, ne? Also man kann da schon auch ein Narrativ drin haben. Ein Spin ist ja auch immer ein Narrativ. Aber die sind nicht so strategisch auf Überwältigung angelegt, wie die klassischen Spins, sondern das soll eigentlich versuchen, eine Komplexität zu ermöglichen. Und dafür sind, also das kann man ja zur Haltung 1, glaube ich, schon sagen, wenn Kulturinstitutionen für irgendwas da sind, dann die Komplexität der Welt abzubilden und erfahrbar zu machen, ne, ästhetisch erfahrbar zu machen. Und dabei wollen wir eigentlich helfen, in einem Medium, digitalen Medium, das eigentlich auf Unterkomplexität angelegt ist, auch in seiner Grundstruktur, durch das 0 und 1, durch die Grundstruktur alles Digitalen, hast du eigentlich immer einen absoluten Wert, also einen eindeutigen Wert. Digitale Technologie hat keine analogen Räume im Sinne von Übergängen, Zwischenräumen. Uns ist das bewusst, obwohl wir digital viel selber unterwegs sind und das eigentlich sehr als auch viele positive Dinge darin sehen. Wir sind keine kulturpessimistische Agentur, überhaupt nicht. Aber wir sehen natürlich die Bedingungen und wir sehen, dass dieser eindeutige Wert oft dazu führt, dass dann eben schwarz und weiß rauskommt am Ende. Und das kann man schon mit ein paar Sachen und Techniken, kann man versuchen, dem entgegenzuwirken.
Das ist ein sehr schönes Bild, die Nullen und Einsen, die Klarheit, auch der klare strategische Blick und so weiter. Darum vielleicht ein bisschen eine banale Frage, wenn du mir die erlaubst.
Mhm.
Was ist denn eigentlich, was sind die Parameter eurer Erfolgsmessung? Weil das ist ja das Interessante, ihr seid ein Beratungsunternehmen. Ja, also ihr gebt es ja nicht vor, irgendwelche abstrakten Kunst- und Kulturkonzepte zu verkaufen, sondern ihr beratet in einer glaubenrissenen Situation, die im weitesten Sinne mit Krise zu tun hat.
Ja.
Was ist dann ein Erfolg, dass die Krise nicht eintritt, dass man innerhalb von 48 Stunden aus den Schlagzeilen verschwindet. Wie kann man das messen?
Also für uns ist ein Erfolg nicht, dass es ruhig bleibt. Das kann aber Teil des Erfolges sein. Also das sagen dann oft Leute in den Institutionen, ne? Man hat dann Konferenzen mit der Leitung und dann sagt, es ist ja ruhig, Gott sei Dank. Weil niemand möchte Opfer eines Shitstorms werden. Und wenn es ruhig ist, ist es gut. Aber das ist gar nicht das, wonach wir Erfolg bemessen. Für uns ist Erfolg, wenn am Ende es nicht zu überfallartigen, schrillen Verleumdungen kam mit einem großen Reputationsschaden, sondern wenn wir es geschafft haben, das Ganze in Richtung einer Debatte zu bringen. Also wenn die Institution ihre Sichtweisen, ihre Kontexte präsentieren konnte und die auch wahrgenommen wurden. Das ist oft schon viel. Das klingt jetzt so ein bisschen lame vielleicht, aber das ist in sehr zugespitzten Situationen schon sehr viel, wenn man nachher sagen kann, ich habe euer Statement gelesen und ich verstehe euch jetzt besser. Ich habe jetzt besser verstanden, wie es dazu kam. Ne, diese Art von ganz altmodisch, ja, einfach so einordnen, Zusammenhänge schaffen. Wenn wir das schaffen, dieser ganz schrillen Erregung entgegenzusetzen, dann ist das aus unserer Sicht ein Erfolg. Und das kann manchmal heißen, dass es dann auch ruhig bleibt. Manchmal geht es aber auch hoch her und trotzdem sagen wir nachher, das war jetzt eigentlich gut. Ein Misserfolg, um das vielleicht auch noch zu ergänzen, ist, wenn die Stimme der Institution und der Vernunft ganz ungehört bleibt.
Hilft dir eigentlich bei deiner Tätigkeit, dass du früher Journalist warst, ne, oder noch bist, ja, weil du kennst ja dieses Spiel auch mit Nachrichtenfaktoren schlicht und ergreifend. Also da weiß man, es gibt gewisse Punkte, die wichtig sind, Nähe, eine gewisse Form von Sensationalismus, Relevanz, sei es durch örtliche Nähe oder zeitliche Nähe. Hilft dir das einfach, diesen Schritt zurückzutreten und die Situation einfach besser einordnen zu können?
Aber auf jeden Fall, und das gilt auch für meine Schwester, also das ist, glaube ich, auch ein Konsens zwischen uns beiden. Karin kommt mehr aus dem Radio, die hat ganz lange beim Radio gearbeitet, ich mehr so aus dem Print, aus dem Kultur. Aber ich glaube, in dem Punkt waren wir uns immer einig, dass wir beide JournalistInnen sind und dass wir da was teilen. Und das hat aus meiner Sicht zwei Elemente. Das eine Element ist, wir kriegen Sachen mit. Das klingt jetzt banal, aber das muss man. Man muss Sachen mitkriegen. Man muss wissen, wo man gucken kann, wo man den Scheinwerfer drauflegt, um Sachen mitzubekommen. Und da muss man so ein bisschen Medienmensch sein. Ja, wenn man irgendwie eigentlich so eine Abwehr gegen Medien hat, wir haben auch Lust auf Medien und wir sind uns da einig, es ist gut, Sachen mitzukriegen und das ist auch so ein bisschen eine Leidenschaft von uns beiden. Und das Zweite ist, die Intensität, die durch Krisen erzeugt wird, sorgt natürlich dafür, dass jedes Wort wichtig ist. Jedes Adjektiv, jedes Wort ist wichtig, manchmal sogar ein Artikel. Und das gefällt mir gut, weil es der Sprache so einen hohen Stellenwert gibt. Und das ist irgendwie interessant, in einer Situation zu arbeiten, wo es auf jedes einzelne Wort ankommt, weil du dann das Gefühl von Relevanz hast. Und das teilen wir auch beide. Also das ist für uns, glaube ich, so das Journalistische daran.
Dann lass mich mal kurz so richtig journalistisch nachfragen. Ja. Was war bislang der schlimmste Fall, den du betreut hast?
Ich kann nicht über Fälle Auskunft geben, ne? Weil das ist ein Teil unserer Arbeit, dass wir da diskret sind. Es gab mal einen Fall, wo es um ein Kunstwerk ging, das ausgestellt werden sollte, wo ein Statement drin war zu einem politischen Thema. Und dieses Statement war auf eine Art und Weise umstritten, von innen und von außen. Da ging es auch um die Situation im Nahen Osten. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Die KünstlerInnen haben den Direktor beschimpft. Es gab eine Krisensitzung nach der anderen. Es gab von Seiten der Politik Nachfragen, was ist da bei euch los? Kann ich überhaupt noch die Eröffnungsrede halten? Es gab Krisensitzungen zu jeder Tages- und Nachtzeit um ein Kunstwerk, um ein einziges Kunstwerk. Und das war wirklich in seiner Intensität, da habe ich gedacht, und dann kam auch noch viel Aufregung in den Medien hinterher hinzu, als es dann veröffentlicht war, das Werk, über Wochen. Das war krass.
Also auch für euch, die ihr die Sparring-PartnerInnen gewesen seid, ja, War es einfach extrem kräfteraubend.
Man muss eine Sache über Shitstorms wissen. Die kommen immer am Freitagnachmittag. Du packst gerade deine Tasche, du gehst zu deiner Familie, willst am Wochenende einen Ausflug machen mit deinen Kindern und dann erscheint irgendwie eine Hammergeschichte, wo du weißt, so jetzt geht's los. Und wir haben auch jetzt dieses Jahr gerade viel darüber nachgedacht, wie wir das eigentlich abfangen, weil es halt ein enormer Stress ist, ne? Und man kann sich darauf nicht immer einstellen. Ich kann jetzt nicht meiner Familie sagen, ich bin jetzt 3 Tage weg, wir sehen uns nächste Woche. Und wir teilen das dann intern auf und versuchen uns da gegenseitig zu entlasten, dass mal einer das macht und mal der andere. Aber es ist enorm kräftezehrend, wie du sagst. Und auch für die Leute selbst, die das erleben, eigentlich muss man sich davon dann auch wieder erholen.
Lass mich zum Abschluss genau daran anschließen. Mhm. Ich habe dazu nämlich, mich interessierte schon noch was, nämlich ja. Wie tatsächlich auch der menschliche Preis.
Ja.
Du sagst es, Krisenkommunikation ist psychologisch belastend für alle, auch die, die begleiten.
Ja.
Wie schützt du dich und auch dein Team oder wie schützt ihr euch und euer Team davor, dass diese ganze, ich verwende es bewusst ein Trendwort, diese toxische Energie, die so öffentliche Empörung auslöst, dass die nicht in euch reinkriecht? Ja, wo zieht ihr da die Grenze zwischen Beratung und vielleicht auch psychologischer Begleitung? Braucht ihr sogar, so wie das auch Psychotherapeuten ja machen, braucht ihr Supervision? Wie darf man sich das vorstellen?
Die Supervision machen wir ein bisschen untereinander. Wir helfen uns da gegenseitig. Dann ist es wichtig, dass man auch mal abschaltet. Also, dass man eigentlich dieses Wochenende mit der Familie dann auch wirklich verbringt. Meine Schwester macht viele Ausflüge, so Outdoor-Ausflüge. Das ist für sie, glaube ich, sehr gut. Aber es gibt eine Sache, die grundlegend vielleicht geeignet ist, den Stress ein bisschen sich vom Leib zu halten. Und das ist Erkenntnis. Weil es geht dabei ja nicht um mich. Es geht auch noch nicht mal oft um die Ausstellung oder um das Theaterstück, sondern das sind nur Trigger, die sozusagen Dinge auslösen, die extrem irrational sind. Leute reagieren, ein Trigger ist ja, ne, wenn ich was sehe, was bei mir eine starke Reaktion, weil ich vielleicht eine schlechte Erinnerung habe oder ein Schuldgefühl oder so. Und diese, das wird mir auch immer klarer, diese Wirkung von Triggern, denen kannst du zuschauen wie im Chemielabor. Weißt du, das ist so wie so eine chemische Reaktion. Du tust da eine Flüssigkeit rein und da und dann passiert Folgendes. Das heißt, ich objektiviere das auch ein bisschen und schütze mich dadurch ein bisschen. Ich sage, es geht gar nicht darum, was ich jetzt darüber denke oder ob ich jetzt der Meinung von Person A bin, sondern ich gucke mir die Reaktionsketten an und sage, okay, wie kann man da jetzt nochmal versuchen, so ein bisschen Hintergrund reinzubringen, damit das nicht nur Reizreaktionsketten sind. Und diese Objektivierung führt auch dazu, dass man zumindest einen Teil davon so sich vom Leib hält und sagt, okay, ich beobachte das sehr stark von außen. Und weil wir sehr stark aus der medialen Dynamik kommen, ist das auch nicht so schwierig. Das kann man schon tun. Manchmal gibt es natürlich trotzdem Momente, das muss ich auch sagen. Ja, wenn gerade so, wenn es mit sehr großem Leid zu tun hat, wie jetzt im Nahen Osten. Das verfolgt mich dann schon.
Ralf, vielen lieben Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich glaube, jeder sollte sich mit den Themen im Kunst- und Kulturbetrieb auch auseinandersetzen, die du da angesprochen hast. Du hast ja auch mit deiner Schwester ein Buch geschrieben, Krisenkommunikation für den Kulturbetrieb, ein Leitfaden. Stellen wir dann in die Shownotes. Vielen lieben Dank und alles Gute.
Danke dir, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort, auf www.bühneneingang.at, gibt's auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang.
Missing Link.